Ich bin Max Hopp und ihr hört Checkout, der Darts Podcast. Gavin Price with a magical display has annihilated Peter Wright by 16 legs to 6 to retain his Grand Slam of Darts title. Checkout, der Darts Podcast. Das ist Kevin Schulte.
Ja, hier ist die neue Folge Checkout, der Darts Podcast. Schön, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt. Wie immer könnt ihr diese und alle anderen Folgen hören bei zum Beispiel Apple Podcasts, bei Spotify und bei meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Schulte und ich freue mich ganz besonders, dass in Folge 39 heute mal wieder eine ganz neue Stimme zu Gast ist. Grüße und ein großes Dankeschön gehen raus an Roman Gerd, Redakteur beim Redaktionsnetzwerk Deutschland. Hi Roman, grüß dich, hi.
Hi Kevin, grüß dich, danke, dass ich zu Gast sein darf.
Ja, erstmal, für alle Debütanten gilt, du musst dich auch mal kurz selbst vorstellen. Wer bist du und was verbindet dich mit Darts?
Ja, die Faszination zum Darts, die gibt es schon, seitdem ich so 12, 13 war. Etwa, da habe ich zumindest versucht und begonnen, ein bisschen ambitionierter Dart zu spielen, auch an dem einen oder anderen Turnier teilzunehmen, weil ich da auch schon frühzeitig die Sport 1 Übertragung verfolgt habe, der WM. Ich glaube, da war ich sogar noch ein bisschen vor dem großen Hype, der dann in Deutschland gestartet ist. Habe das ein oder andere Turnier gespielt und dadurch auch den Dart Südwesten so ein bisschen kennengelernt. Stichwort ist da ja Max Hopp. Habe es dann aber ein bisschen zurückfahren müssen, mich auf mein Fußball-Hobby Nummer 2 quasi zu konzentrieren. Auch da spiele ich nicht so richtig ambitioniert, aber das war mir dann doch wichtiger und es waren dann auch relativ weite Fahrten. Dementsprechend habe ich die Faszination natürlich nie verloren und durch meine Tätigkeit als Sportjournalist habe ich natürlich da den Kontakt und den Berührungspunkt behalten, war auch redaktionell bei der WM letztes Jahr beim Finale vor Ort im Eldie Pelli, habe mir das angeguckt, habe da eine Reportage zugemacht. Dementsprechend ist der Kontakt zum Sport nie abgerissen und ich bin immer noch mit Leidenschaft als Zuschauer dabei. Spielen tue ich aber wirklich nur noch, wenn es sein muss quasi, und mal mit Freunden, aber nicht mehr so intensiv, wie ich es mal versucht habe.
Ja, du hast Max Hopp schon angesprochen, da kannst du ja gleich vielleicht noch das eine oder andere erzählen. Du hast ja eine ganz besondere Verbindung zur deutschen Nummer 1. Lass uns vorher aber jetzt erstmal über das aktuelle Geschehen sprechen bei der PDC, über den Grand Slam of Darts, das einzige Turnier im Jahr, wo auch die BDO 8 Teilnehmer entsendet. Die haben mit dem Ausgang des Turniers diesmal keine so große Rolle gespielt, wenn man mal Glenn Durrant, der für die BDO an den Start gegangen ist, aber wir wissen es alle, seit diesem Jahr offiziell ja für die PDC spielt, wenn man mal davon absieht. Wir hören erstmal rein in die entscheidenden Sekunden des Finals beim Grand Slam of Darts bei den Kollegen von Sky Sports. Ja, Gervin Price hat seinen Titel verteidigt, hat damit sein insgesamt zweites Major gewonnen, nachdem er im letzten Jahr Gary Anderson in diesem sehr exzentrischen Endspiel besiegen konnte. Diesmal 16-6 gegen wieder einen Schotten, Peter Wright. War für mich eine der besten Vorstellungen eines Finalisten in den letzten Jahren, wenn ich ehrlich bin. Wie hast du es gesehen, das Finale?
Ja, es war auf jeden Fall überraschend, in welcher Deutlichkeit Gervin Price das Finale für sich entschieden hat. Ich meine, wer sein Gegner war, Peter Wright, du hast es angesprochen, ein Schotte wie Gary Anderson, also scheinbar liegt im Finale liegen die Schotten dem Gervin Price. Es war auf jeden Fall überraschend, in welcher Deutlichkeit, wie gesagt, und er hat ja gar nichts anbrennen lassen. Und das war definitiv überraschend und dass er seinen Titel verteidigt. Nicht nur die Schotten im Finale scheinen ihm zu liegen, sondern das Turnier insgesamt.
Ja, er hat auch überhaupt kein Spiel verloren, ist also auch durch die Gruppenphase ohne Niederlage marschiert, hatte gegen Robert Thornton, der als einziger Matchstarts hatte gegen Price, die hat er zu überstehen, aber auch den Schotten hat er geschlagen. Später dann eben auch in der Neuauflage des Finals von 2018 Gary Anderson 16-9 im Viertelfinale und auch gegen Michael van Gerven im Halbfinale, seinen absoluten Angstgegner, gegen den er noch nie zuvor gewonnen hat. Diesmal 16-12, eine verhältnismäßig souveräne Geschichte auch für Price, der auch da tolle Darts gespielt hat, also unterstreicht das auch seinen aktuellen Status als die klare Nummer 2 in der PDC?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Ich meine, wer MVG dann mit 16-12 schlägt, der kann das auf jeden Fall von sich behaupten, dass er aktuell hinter ihm definitiv die stärkste Kraft ist. Und was, du hast es eben angesprochen, diese Souveränität, die Gervin Price da an den Tag gelegt hat, die ist man von ihm ja nicht unbedingt gewohnt. Also mag das ja schon ein bisschen überraschend sein und mit Blick auf die WM hat er da seinen Status definitiv nochmal untermauert.
Ja, ich glaube auch, gerade in so einem Mentalsport wie Darts ist es auch unfassbar wichtig, dass er jetzt eben noch vor der WM erstmals Van Gerven auch in einem so wichtigen Spiel geschlagen hat. Also das ist, glaube ich, für den Kopf enorm wichtig, weil man hat auch in diesem Spiel wieder gemerkt, wie sehr der Faktor Kopf eine Rolle spielt, weil ja Price auch nicht direkt seinen ersten genutzt hat, seinen ersten Matchstart. Er hat ja dann noch ein Leck abgegeben, obwohl er da schon die ersten Chancen hatte. Also das ist, glaube ich, in Richtung WM auch noch ein richtig wichtiger Faktor für Gervin Price.
Auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Und er ist ja auch so der Agent-Provokateur par excellence eigentlich im Circus. Also ich würde sagen, da musste er dran arbeiten. Also wenn er wirklich sich auf lange Sicht auch behaupten will und wirklich sich entsprechend auch gegen MVG dann mal wirklich durchzusetzen, und er hat das erste Spiel gewonnen, das hat man gesehen, er hat einfach diese Provokation und dieses Theater, das er da sonst drumherum noch abliefert, hat er deutlich zurückgeschraubt. Und das ist dann auch der Faktor, du hast angesprochen, Mentalsport. Es ist in jeder Sportart, ist der Kopf wichtig. Gerade an der Spitze ist es aus meiner Warte, ich glaube, es ist auch wissenschaftlich so belegt, geht es dann wirklich drum um die Nuancen, und die werden dann im Kopf entschieden. Wie konzentriert ist man? Und man ist natürlich abgelenkt, wenn man sich ständig mit was anderem beschäftigt. Das weiß jeder Hobbyfußballer, der sich mehr mit dem Schiedsrichter, mit den Fans beschäftigt, als mit dem Spiel selbst. Da gehen Prozentpunkte verloren. Und wenn er das natürlich schafft, klar gehört das zu seinem Charakter, und das ist auch ein Spielertyp, der das vielleicht auch ein bisschen für sich braucht und auch nutzt. Aber man muss es, glaube ich, auf ein Niveau hinabsenken, dass man sich noch voll auf die sportliche Leistung konzentrieren kann. Wenn er das schafft, da würde ich mich auch festlegen, dann wird er auch in den nächsten Monaten weiterhin dominant Darts spielen.
Ja, er ist ja jetzt sogar schon erstmals die Nummer 3, hat Michael Smith da in der Rangliste überholt und würde eben Stand jetzt als Nummer 3 in die Weltmeisterschaft gehen. Und damit wäre ein Duell mit Michael van Gerven erst im Finale möglich. Also das wäre sicherlich ein würdiges Endspiel. Lass uns jetzt mal über den Endspielgegner von Price sprechen. Peter Wright, der muss also weiter warten auf seinen zweiten Major-Titel. Letztendlich steht aber auch wieder ein Finale, also es läuft ja ganz gut für ihn. Wie siehst du Peter Wright aktuell aufgestellt?
Ja, ich glaube, es war für ihn tatsächlich wichtig, auch mal wieder im Finale dann jetzt zu stehen. Und auf der anderen Seite guckt man dann aufs Ergebnis im Finale 16-6. Mag so ein bisschen den Eindruck vermitteln, als dass er wirklich gutes Darts spielen kann, das wissen wir alle. Aber dass er so die absolute Höchstleistung, wenn es wirklich drauf ankommt, ich glaube, da fehlen noch ein paar Prozentpunkte aktuell. Und dass er es mal wieder ins Finale geschafft hat, das zeigt seine Klasse, seine Qualität, die er unbestritten hat. Aber es zeigt ihm auch dann, wie das Finale abgelaufen ist, dass es dann vielleicht für ganz oben noch nicht reicht. Aber auch da, wenn wir die WM mal im Auge haben, schon mal vorwegblicken, Auch da kann er wieder eine Rolle spielen. Auch da wird er aus meiner Warte, je nachdem, wie es dann läuft, aber mit Sicherheit eigentlich wieder ins Viertelfinale mindestens einziehen können. Und da ist dann alles möglich. Also es ist etwas überraschend, dass er das Finale dann auch so klar verliert. Aber irgendwie passt dann ja schon, dass es dann, wenn es ganz wichtig wird, gerade bei ihm einfach nicht läuft.
Beziehungsweise er dann auch auf einen an dem Abend unschlagbaren Price trifft. Also letztendlich hat ja Wright sein Niveau, was er das Wochenende über gespielt hat, fast halten können vom Average. Also wenn er das jetzt bei der WM schaffen würde über mehrere Partien an mehreren Tagen, dann muss man ihn ja auch auf der Rechnung haben.
Ja klar, also wie gesagt, ab dann ist alles möglich. Und du hast angesprochen, er war in der Konstant beim Turnier, er hat nicht krass abgebaut. Aber so einen richtigen Peak dann zu setzen, darauf kommt es dann natürlich in so einem Finale an. Aber das ist natürlich dann alles Makulatur, wenn du an so einem Tag gegen so einen Gervin Price spielst, dann dann hast du vielleicht auch nicht so viel auszurichten. Aber vielleicht wäre das das Quäntchen, was man von ihm erwarten würde, um so ein Ding dann auch eben letztendlich zu gewinnen.
Im Halbfinale hat Peter Wright relativ souverän gegen Glenn Durrant gewonnen mit 16-11. Der wiederum hat vorher Gabriel Clemens im Achtelfinale geschlagen und im Viertelfinale etwas überraschend Michael Smith. Ja, für Glenn Durrant läuft es weiter bombastisch gut, wenn man bedenkt, dass er eben immer noch im Debütjahr bei der PDC ist. Hat jetzt 3 Halbfinals bei Major-Turnieren erreicht, beim Matchplay, beim Grand Prix und jetzt eben beim Grand Slam. Wenn ich ehrlich bin, ich wundere mich manchmal so ein bisschen, dass man den Vergleich selten zieht, aber für mich erinnert Glenn Durrant häufig so ein bisschen an einen James Wade in Topform. Auch Durrant spielt selten über 100er Average, aber hat eben meist ein richtig gutes Timing.
Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Und ich finde es auch überraschend. Also für mich war das schon eine Überraschung, dass er ins Halbfinale eingezogen ist, dass er natürlich Michael Smith im Viertelfinale schlägt, ebenso. Und ja, der Vergleich tatsächlich ist jetzt vielleicht nicht so oft gewählt worden, beziehungsweise sehr selten bis gar nicht. Aber klar, vom Spielertyp her oder von der Art, wie er die Spiele bestreitet, ist es genau das, was ihn auch ausmacht und was ihn auch stark macht. Und du hast es auch angesprochen, obwohl er gerade erst ein Jahr dabei ist und die VDO-Starter ansonsten ja unter ferner Liefen unterwegs waren, hat er wirklich eine starke Leistung gezeigt. Und auch da wird man sehen, ich glaube so, auch mit so einem Spieler ist dann mit Blick auf WM ja auf jeden Fall mal zu rechnen. Und auch da wird die Konkurrenz dann aber auch wissen, wie sie gegen ihn antreten muss, um ihn dann auch zu schlagen. Auch da, das entwickelt sich dann ja auch von Zeit zu Zeit, dass man der Konkurrenz dann entsprechend auch bewusster dann ins Feld der Konkurrenz sozusagen rückt.
Ja, ganz interessant, das kann ich an der Stelle mal erwähnen. Ich habe mir jetzt mal angeschaut, wie aktuell, es gibt ja jetzt noch ein Major-Event vor der WM mit den Players Championship Finals am kommenden Wochenende. Aktuell sieht es aber so aus, als würde Gavin Price in einer Section in der Auslosung mit Glenn Durrant sein. Nicht nur das, er würde, wenn sich die beiden in ihrer ersten Partie bei der WM durchsetzen, dann schon im 16. Finale auf Glenn Durrant treffen. Also Price gegen Durrant wäre natürlich ein absolutes Hammermatch für die frühen Runden bei der WM.
Das ist für beide natürlich ja eine Hausnummer, relativ früh im Turnier dann. Wird sich zeigen, wer bereit ist für das große Highlight für die WM. Und der Ausgang ist aus meiner Sicht offen. Also klar, wenn Price so eine Leistung zeigt wie im Finale gegen Wright jetzt beim Grand Slam of Darts, dann sehe ich dafür Durant auch wiederum schwarz. Aber an einem guten Tag kann er auch Price schlagen. Deswegen wäre das auf jeden Fall eine spannende, wenn du das jetzt schon so dir ausgerechnet hast, dass das möglich ist, wäre das auf jeden Fall ein überragendes Highlight schon zu Beginn des Turniers oder früh im Turnier.
Wenn wir jetzt mal eine Runde noch zurückgehen beim Grand Slam, also uns die Viertelfinalisten anschauen, da sind von den 8 gesetzten 5 ins Viertelfinale gekommen, also es gab relativ wenig Überraschungen dann in dem Turnier, in dem späten Stadium des Turniers. Einzig in Rob Cross, Gurney und eben James Wade sind bereits im Achtelfinale ausgeschieden. Die größte Überraschung sicherlich im Viertelfinale Adrian Lewis. Was ist zu ihm zu sagen? Er hat ja dann gegen Van Gerven überhaupt keinen Stich gesehen, davor aber gegen James Wade aus einem 9-6 Rückstand ja noch ein 10-9 gemacht. Ist er wieder der Alte oder dauert das noch länger?
Boah, das ist natürlich auch eine schwierige Frage. Also ich glaube, zu seinen Glanzzeiten und als er wirklich auf absolutem Spitzenniveau gespielt hat, das ist noch kein Vergleich. Vielleicht ist es auch, es ist natürlich auch schwierig für ihn. Die Konkurrenz schläft nicht. Und wir haben jetzt über den einen oder anderen gesprochen. Sei es Gervin Price, der aufsteigende Form hat, der wirklich überragende Darts spielen kann. Oder ob es auch so ein Durant ist, der dann schon relativ früh nach seinem Wechsel zur PDC auch zu starken Leistungen fähig ist. Ich weiß nicht, ob man da jetzt einen Rückschluss drauf ziehen kann, wie sich das entwickelt. Ich glaube, es ist auf jeden Fall ein positives Indiz, auch da, dass es wieder für die WM, dass auch da wieder mit ihm zu rechnen ist. Aber ob er wirklich jetzt dauerhaft wieder der Alte wird und was dazu noch fehlt, das ist schwer zu beantworten. Dafür bin ich dann doch, glaube ich, auch ein bisschen zu weit weg. Es wäre ihm zu wünschen. Ich fand, es war immer ein erfrischender Spieler. Es waren auch immer wirklich spannende Matches. Du hast es angesprochen, er hatte die Partie gedreht nach Rückstand. Dafür war er immer gut und das wird jetzt der Konkurrenz oder auch ja den Partien bei der WM sicherlich gut tun. Aber ob er da wirklich jetzt nochmal zu ganz alten Glanzpunkten zurückfindet, da bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Das kann ich nicht einschätzen oder da wage ich mir quasi noch kein Urteil zu.
Ja, ich glaube, es ist auch wirklich schwer zu prognostizieren. Ich meine, auf der einen Seite ist Adrian Lewis auch noch nicht uralt, also er hat ja noch durchaus einige Jahre, die er da auf Top-Niveau spielen kann und wo er auch nochmal genug Zeit hat, nochmal zurückzukommen. Allerdings, und da spreche ich auch einen Punkt an, den du erwähnt hast, die Konkurrenz schläft nicht und ich finde, vor allen Dingen ist sie in der Spitze auch einfach breiter geworden, als es noch zu den Weltmeistertiteljahren von Lewis war. Also mittlerweile haben wir ja da vorne Namen wie Dave Chisnell, der ist noch gar nicht gefallen zum Beispiel. Das sind ja alle Spieler, die potenziell ja auch mal bei einer WM ins Finale kommen können und da ist für mich dann Adrian Lewis ehrlich gesagt keiner, den man auf dem Zettel haben muss, sondern eher ja zwischen so Platz 10 und 16 aktuell, wo er sich auch in der Rangliste aufhält, das passt dann glaube ich ganz gut.
Also erst muss man glaube ich das ein oder andere Scheinchen in ein Phrasenschwein werfen, die Spitze ist breiter geworden.
Ja, stimmt.
Ich weiß nicht, ob du sowas hast, aber
das müsste ich mal einführen. Sensationell.
auch für deine Gäste natürlich, die können dann ja direkt per PayPal oder was überweisen, wenn da was das eine oder andere fällt. Aber inhaltlich hast du absolut recht. Und das ist das, was ich meinte. Adrian Lewis ist von seiner Klasse und was in ihm steckt und was er an guten Tagen noch immer leisten kann, nur das eine von der ist noch nicht alt. Also es ist niemand, der jetzt in 2 Jahren von der Bildfläche verschwindet oder auch wenn er mal 1, 2 schlechte Jahre hat. Jetzt, wo er noch nicht so oder wo er nicht so richtig präsent ist und auch sich in den Top 10 oder nicht in die Top 10 spielen kann. Und ja, wenn man die Namen liest, die da in der Top 10 sind, ja, von denen kann jeder Weltmeister werden. Da bin ich ziemlich fest von überzeugt, dass das wird dann natürlich schwer für die, die jetzt, sag ich mal, dahinter in der zweiten Reihe stehen, weil sie aufstrebend sind oder weil sie eine Durststrecke hingelegt haben. Ist es natürlich auch von Adrian Lewis, auch wieder vom Namen her, natürlich, wenn man ihn liest und wenn man eine Partie gegen ihn spielt, auch als Gegner, sicherlich noch ein bisschen, auch ein bisschen Ehrfurcht hat und noch ein bisschen Respekt auf jeden Fall. Aber letztendlich ist es so, wie du sagst, die ganz oben stehen, stehen da auch zurecht und die machen das dann letztendlich wahrscheinlich auch unter sich aus, wobei es in dieser Spitzengruppe, wenn wir jetzt mal wirklich die Top 10 nennen, für mich unglaublich schwer ist und es sich noch deutlicher zeigt, auch dass sich das in den letzten Jahren in der PDC gewandelt hat, dass das einfach ja, noch mal eine Professionalisierung stattgefunden hat, noch mal ein Ansatz gefunden wurde, sich einfach noch mal zu verbessern, zu optimieren und das zeigt das eindeutig und das macht ja nicht für Leute, die dahinter stehen und da vielleicht am Gartentürchen wackeln und da anklopfen, wird natürlich schwierig, klar.
Jetzt haben wir noch gar nicht über die zwei deutschen Starter gesprochen, so richtig. Lass uns das jetzt nochmal tun. Wir hatten mit aus deutscher Sicht mit Gabriel Clemens und Martin Schindler diesmal 2 statt 3 Starter, wie es im letzten Jahr war, dabei. Clemens hat wirklich bravourös gespielt, fand ich. 3 Siege in der Vorrunde, klares 5-1 zum Auftakt gegen Brandon Dolan. Das wurde ja so zum Schlüsselspiel deklariert, auch hier im Podcast. Dann allerdings ein wirklich beeindruckendes 5-4 gegen einen richtig starken Daryl Gurney. Da hat Clemens einfach ein super Timing gehabt. Zum Abschluss dann 5-2 gegen BDO-Mann Richard Veenstra. Ja, Achtelfinale. Weiterer toller Auftritt gegen Glenn Durant, leider ein Matchstart verpasst auf die Doppel-20 beim Stand von 9-8. Im Decider Durant dann einfach als, ja trotz, dass er nicht anfangen durfte, der bessere Mann, gewinnt auf die Doppel-8 das Spiel mit 10-9 am Ende und wir hören auch da mal rein bei Sky Sports.
And he wants double 16 for a place in the quarterfinals of the Grand Slam of Darts. Double 8. And does it, does it! He digs himself out of a hole again.
Ja, Roman, also Gabriel hat auch jetzt, als er an der Seite von Elmar Polke bei DAZN jetzt die letzten Tage kommentieren durfte, hat er auch gesagt auf die Frage, ja gut, wie groß die Enttäuschung ist, letztendlich passiert halt mal, dass man ein Match da dann eben verpasst. Letztendlich kann er sich ja wirklich wenig bis gar nichts vorwerfen nach diesem Turnier, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Für mich eine der Überraschungen bei dem Turnier insgesamt, und jetzt korrigiere mich gerne, aber beim 5:2 gegen Feenstra hat er, glaube ich, ein 110er Average gespielt.
Ja, in der Tat, genau, das ging in die Richtung. Ja, der war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt nach Michael Smith der zweithöchste Average im Turnier.
Ja, und irgendwie einer der höchsten oder sogar der höchste von einem Deutschen gespielte Average überhaupt,
genau.
Im TV. Also, das ist eine Anlage, und ich habe mal ein bisschen auch natürlich die mediale Landschaft dann qua Beruf noch ein bisschen verfolgt, und seine Heimatzeitung quasi, dieser Brücker Zeitung, schrieb auch, er klettert da an die Weltspitze. Das war vielleicht ein bisschen hochgegriffen aus patriotischen Gründen, aber vorzuwerfen, also ich meine, 3 Siege in der Vorrunde, unter anderem gegen Gurney gewonnen. Und Durant, du hast angesprochen, klar, fehlt dann. Aber wem fehlt das nicht? Also welchem Spitzendata fehlt das nicht mal im entscheidenden Moment vielleicht auch mal nicht da zu sein? Und wir haben über Durant ausreichend gesprochen, gegen den Halbfinalisten, der unter anderem Michael Smith im Viertelfinale ausschießt. Gegen den kann man auch mal verlieren. Aus meiner Sicht ist das keine Enttäuschung, und es ist auch keine, ja, es ist natürlich sehr bitter, aber es zeigt definitiv, was in ihm steckt.
Ja, und ist für mich aktuell auch der beste deutsche Spieler, was das Gesamtpaket tatsächlich betrifft, was die Konstanz betrifft. Wir können ja gleich dann nochmal über die Deutschen sprechen, würde, also auch hinsichtlich der WM-Chancen, würde jetzt noch einmal Martin Schindler sozusagen erwähnen wollen, der ja auch beim Grand Slam am Start war, leider 3-mal verloren hat. Gegen Nathan Aspinall zum Start 0-5, danach gegen Glenn Durrant und gegen Michael Smith, aber jeweils, muss man so klar sagen, den Sieg verschenkt. Er lag in beiden Partien vorne und hat es dann eben nicht geschafft, über die Ziellinie zu gehen. Ja, was bleibt da so nach dem doch eher kuriosen Turnierverlauf für ihn? Ich meine, klar, 3-mal verloren, aber 2-mal auch gegen absolute Spitzenspieler in Führung gewesen.
Ja, letztendlich stehen da irgendwie 0 Siege und 8-15 Legs, aber du hast es angesprochen, ne? Also da war mehr möglich, und es ist für mich irgendwie immer so ein bisschen dieses urdeutsche Problem. Das verfolge ich jetzt ja schon wirklich seit Jahren, die WM, und schaue mir, allein in dem Turnier, schaue ich mir den Verlauf dann immer an, und wie oft auch dann auch Max Hopp, und auch, um auf den zu sprechen zu kommen, der jetzt ja beim Grand Slam gar nicht dabei war, wie oft er auch Gegner dann hat davonziehen lassen, die mindestens ja gleichwertig waren oder vielleicht sogar noch einen Ticken schlechter, da erinnere ich mich an das ein oder andere Match. Das ist dann schon ärgerlich. Und wenn du dann als Martin Schindler gegen Smith und gegen Durant vorne liegst, klar kriegst du ein wenig eine wackelige Hand, weil du denkst, oh, ich schlage hier gerade jemanden, der ganz vorne mit dabei ist. Auf der anderen Seite stehen dann am Ende 0 Siege, und dann reist man halt wieder nach Hause und denkt so, ja, war ganz schön da in Wolverhampton, aber irgendwie war auch mehr drin. Das ist dann so ein bisschen, ja, für mich ist das so ein eine der Charakteristika, wenn man so die Deutschen dann spielen sieht, dass es irgendwie in den entscheidenden Momenten, ich weiß nicht, woran es liegt, aber dann irgendwie doch nicht reicht.
Ja, Martin Schindler ist ja auch immer noch nicht für die WM qualifiziert, hatte am Sonntag die Chance bei der German Super League sich zu qualifizieren, ist dabei im Finale an Nico Kurz gescheitert. Der spielt damit in London bei der WM als dritter Deutscher. Und Martin Schindler muss darauf hoffen, nächste Woche Montag am 25. November bei diesem letzten Qualifikationsturnier eins von 2 oder 3 Tickets, das entscheidet sich noch, abzugreifen. Und ansonsten, ja, findet die WM ohne ihn statt. Wäre schon eine ziemlich bittere Geschichte, ehrlich gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre sehr bitter, und auch aus deutscher Sicht einfach noch einen weiteren Starter dabei zu haben, wäre natürlich von Vorteil. Umso größer sind da die Chancen, dass man noch länger und noch mehr Deutsche dann im TV sieht, die sich präsentieren können, aber die sich auch vor Ort präsentieren können, die Erfahrung machen, auch wenn Martin Schindler das schon kennt. Aber das wäre wirklich bitter, und ja, das weiß man nicht, was das dann auch für Auswirkungen hatte. jetzt mit der Enttäuschung dann tatsächlich ohne Sieg vom Grand Slam abreisen zu müssen, wird man sehen. Aber ich habe Hoffnung und ich setze auf ihn, dass er das im letzten Turnier, die Möglichkeit, die er da noch hat, dass er das noch schafft.
Ja, das wäre auf jeden Fall eine geile Sache, wenn da wieder auch vier deutsche Teilnehmer in London am Start sein würden. Lass uns nochmal ganz kurz über dieses dann doch bunte Teilnehmerfeld beim Grand Slam sprechen. In puncto BDO, die hatte auch wieder 8 Teilnehmer entsendet, beziehungsweise 7 plus Durant, der eben für die BDO an den Start gegangen ist und deshalb das Preisgeld zwar auf dem Bankkonto sieht, aber das Preisgeld nicht in die Order of Merit einfließt, was er gewonnen hat, die 40.000 Pfund. Wir hatten von der BDO diesmal auch 2 Frauen im Feld, Lisa Ashton und Mikuru Suzuki, die sich übrigens auch für die PDC-WM jetzt qualifizieren konnte am Wochenende. Die hat vor allen Dingen gegen Price und gegen Thornton jeweils 3 Legs gewonnen, da echt starke Legs teilweise gespielt, gute Darts geworfen. Grundsätzlich aber ist ja immer noch eine große Lücke auch zwischen den besten Frauen und dann so diesem Mittelfeld der Männer. Ja, was braucht es deiner Einschätzung nach, damit Darts vielleicht auch ein bisschen weiblicher wird, damit Frauen eine größere Rolle spielen? Braucht es eine eigene Frauentour mit eigenen Events oder was sind so deine Vorstellungen?
Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit insgesamt. Also ich glaube, es fehlt A, finde ich schon, an Förderung, an Aufbauhilfe, an Möglichkeiten, sich in größerem Licht zu präsentieren. Das eine oder andere gemischte Turnier mehr, das vielleicht ein bisschen Aufmerksamkeit hat, da könnte man an Marketingstelle oder an Stelle des Verbandes vielleicht nochmal überlegen, wie schafft man da die Verzahnung ein bisschen besser. Ich denke irgendwie immer so im Hinterstübchen an Skispringen. Auch da, weil ich mich letztens mit der einen oder anderen Skispringerin unterhalten habe, die ja wirklich überragende Leistung bringen und die sich immer wieder beklagen. Auch da waren zuerst die Männer groß und dann die Frauen sprangen da auch irgendwie rum. Jetzt gab es dann deutlich mehr auch wieder Aufmerksamkeit durch die großen Wettkämpfe, bei denen die Frauen noch mehr im Rampenlicht standen. Aber auch die beklagen sich, es könnte auch nur 4 Schanzentournee für Frauen geben. Da muss noch ein bisschen mehr kommen, und um jetzt hier die Kurve zu kriegen zum Darts. Auch da würde ich sagen, ist die Akzeptanz noch überhaupt nicht so gegeben, dass die Frauen entsprechend auch gewürdigt werden, TV-Zeiten bekommen etc., dass man da vielleicht noch öfter große Turniere nochmal Möglichkeiten dann vielleicht bietet mit den Männern oder eben angekoppelt unter den Frauen, aber dass die dann einfach eine bessere Präsenz haben. Und B, neben dieser fehlenden Präsenz fehlt irgendwie noch so ein bisschen vielleicht auch an Mut, gepaart mit eben, man weiß irgendwie als sehr gut Darts spielende Frau nicht, wie kann man sich vielleicht noch besser präsentieren, aber auch da ein bisschen mehr Mut, vielleicht ein bisschen mehr Engagement aus der Szene heraus, sich da noch ein bisschen besser zu präsentieren und sich da ein bisschen in den Vordergrund zu drängen. Konkrete Lösungen habe ich tatsächlich nicht parat, außer eben zu sagen, wie du schon sagst, neue Formate, womit man einfach es schafft, die näher an in den Fokus zu rücken, denen noch mehr TV-Zeiten zu bieten. Das wäre eine Möglichkeit und es wäre auf jeden Fall auch dem Zeitgeist auf jeden Fall zuträglich, dass man sagt, das kann ja wohl nicht wahr sein, da gibt es keine Begrenzung körperlicher Art, das irgendwie abzutrennen, und wieso sollten nicht mehr Frauen es dann auch nach oben schaffen oder tatsächlich in den Kreis derer, die bei Turnieren auch mal weiter vorne mitspielen.
Ja, vielleicht wäre es ja eine Idee, irgendwie mit so einer kleinen Turnierserie mal zu starten und wo dann irgendwie die 2-3 besten Spielerinnen am Ende des Jahres dann eben die Qualifikation für die Männertour bekommen zum Beispiel. Weil ich glaube, was ganz, ganz wichtig wäre, dass sie häufiger sich konkurrieren mit wirklich den ganzen PDC-Stars, weil ich nehme immer wieder wahr, dass auch eine Mikuru Suzuki zum Beispiel, die hat letztes Jahr Anfang des Jahres war ja die WM der BDO, die Frauen-WM, da hat sie im Finale 90er Average gespielt und da kam sie jetzt ja auch nicht wirklich dran. Allerdings zeigt es ja, dass auch die Frauen das können. Natürlich können sie das. Aber ich glaube, dass gerade wenn dann diese großen Spiele gegen einen Price, gegen einen Thornton, Vandenberg, wenn die dann so rar gesät sind, ist es auch immer ganz schwer, den Schalter irgendwie umzulegen und da auch ein gewisses Selbstbewusstsein an den Tag zu legen. Weil ich habe häufig auch das Gefühl, dass sie gar nicht wirklich an den Sieg glauben. Weißt du, was ich meine?
Kann ich voll nachvollziehen. Klar, die Konkurrenz, wie gesagt, nicht nur aus Sicht der mehr Präsenz, sondern auch aus Sicht mehr Konkurrenz oder mehr Konkurrenzerfahrung, das sehe ich genauso. Solche Spiele härten ab. Also die ganz Großen, eben in der überall im Sport, aber auch im Darts, die brauchen natürlich auch starke Gegner. Und genauso für die sich auch dann als ja, Außenseiter, wenn wir mal durchsetzen wollen und dafür Erfahrungen natürlich auch brauchen, die müssen häufiger gegen die Männer spielen. Und die Idee ist charmant, zu sagen, wieso nicht mal zwei Frauen-Wildcards für die Premier League oder so ausführen. Eine vielleicht, die durch andere Turniere sich erspielt werden können. Finde ich eine charmante Lösung.
Dann letzte Frage zum Grand Slam, die jetzt zuletzt auch viel diskutiert wurde, habe ich auch eben schon einmal angekündigt. Wie stehst du dazu, zu der BDO-Implementierung mit diesen 8 Startern, wenn wir jetzt nämlich mal in diesem Jahr die Spiele von Glenn Durrant, der ja eigentlich ein PDC-Spieler ist, rausrechnen, dann habe ich eben mal kurz überschlagen, dann stehen wir da bei 2 Siegen und 19 Niederlagen für die Männer des anderen Verbands, für die Männer und Frauen des anderen Verbands. Das spricht jetzt nicht gerade dafür, dass man das alles so lassen sollte wie bisher. Wie stehst du zu der Thematik?
Ich muss ehrlich gestehen, ich weiß, ich kenne quasi die Kurve nicht. Vielleicht kannst du da irgendwie weiterhelfen. Ich weiß nicht, hat es denn deutlich abgebaut in Folge der Turniere oder ist es ungefähr gleich?
Vielleicht, es ist jetzt schon deutlich schlechter gewesen. Also letztes Jahr haben zumindest 2 echte BDO-Starter auch das Achtelfinale erreicht, mit Michael Unterbuchner, dem Deutschen, sogar das Viertelfinale. Also dementsprechend geht die Kurve schon deutlich runter. Und man fragt sich jetzt halt, ob man vielleicht irgendwie nur noch 4 Leute an den Start gehen lassen will, weil man natürlich vielen außer PDC, zum Beispiel in Suljovic, in Whitlock, die haben sich gar nicht qualifizieren können. Joe Cullen, solche Leute. Ja, den nimmt man natürlich dann auch irgendwie so ein wichtiges Turnier weg, ne?
Klar, das ist, also ich würde sagen, ja, im Sinne von ja, man sollte diese Verzahnung noch immer so stattfinden lassen. Ich finde aber auch, dass man da vielleicht irgendwie Modifikation, dass man sagt, okay, es muss wirklich leistungsabhängig passieren. Es sind nicht immer x Starter, also es können auch mal 4 sein oder vielleicht, wenn sie sich dann vielleicht kann man sich da auch eine Regelung ausdenken, dass BDU-Leute, die das Viertelfinale erreicht haben, nächstes Jahr wieder dabei sind oder ähnliches. Oder man reduziert es eben. Aber ich glaube, diese Verzahnung grundsätzlich, und das auch, sind wir wieder bei der Personalie Durant, es ist nicht unwichtig, wenn solche Leute PDC-Luft schnuppern und auch mal bei der Konkurrenz und bei der stärkeren Konkurrenz mitspielen. Und wenn sie da auch mal eine Watschen kassieren oder auch 3, oder halt immer auch überraschen. Deswegen finde ich, sollte man an der grundsätzlichen Idee festhalten, aus genannten Gründen von mir eben, aber man sollte es tatsächlich auch so gestalten, dass man eben nicht einen Suljovic oder einen Whitlock außen vor lässt und stattdessen dann da auch in Anführungszeichen und mit allem Respekt da Kanonenfutter reinschickt, nur um diese Zahl X reinzubringen. Aber der grundsätzliche Kontakt, die Verzahnung und ein solches Turnier, dass ich mir übrigens, wenn wir da in Metro gesprochen haben, bei den Frauen genauso wünsche. Warum gibt es nicht immer 4 Frauenstarter und ja, weiß ich nicht, und vielleicht dann gibt es noch 2 andere. Vielleicht gibt es da eine Möglichkeit, das sogar irgendwie miteinander in Verbindung zu bringen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ja, man sollte diese Verzahnung, Stichwort Durant, auf jeden Fall beibehalten und dann entsprechend modifizieren.
Dann würde ich sagen, ja, bevor wir jetzt zu den Players Championship Finals am Ende kurz kommen, machen wir einen Haken hinter den Grand Slam und bilanzieren mal, dass es Clemens wirklich hervorragend gemacht hat aus deutscher Sicht, dass Price der verdiente Turniersieger ist und dass Michael van Gerven ja auch für Gervin Price schlagbar ist. Das verspricht eine geile WM zu werden. Vorher aber eben noch die Players Championship Finals vom 22. bis 24. November mit 3 deutschen Teilnehmern. Da haben wir neben Clemens, der gegen Mark McGinney ran muss, auch einen Ex-BDO-WM-Finalisten. Martin Schindler spielt übrigens wieder gegen Michael Smith in der ersten Runde diesmal. Und Max Hopp ist auch dabei, spielt gegen Jelle Klaassen. Ja, und zu Max Hopp hast du ja vielleicht was ganz Besonderes zu erzählen.
Ja, ich weiß nicht, ob das so besonders ist, aber ich habe ihn kennengelernt. Da war er, ich glaube, 13 oder 14 Jahre alt. Und ich habe gegen ihn gespielt, auf zwei Turnieren, glaube ich, aber an eines kann ich mich noch erinnern, in Kaiserslautern, das waren Vorausscheidungen, glaube ich, für die Jugendmeisterschaften. Dafür war er, glaube ich, sogar qualifiziert, ist aber trotzdem hingefahren. Entschuldigung, Max, falls du zuhörst und dich wunderst, was ich da von mir gebe. Ich weiß es nicht mehr so genau, das ist ja schon ein bisschen her. Aber letztlich habe ich gegen ihn gespielt, habe mit Mühe und Not da irgendwie sogar ein Leck gewonnen. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, wo, vielleicht war da schon woanders im Kopf, wie das passieren konnte, weiß ich bis heute nicht. Aber das ist die Geschichte, die ich dazu kenne, und bin dann auch mit ihm im Van in seinem Tour-Van, den er damals schon hatte, mit seinem Vater, hat er mich sogar noch nach Hause gebracht. Also es war auf jeden Fall eine nette Begegnung, und ich habe damals schon meinen Eltern erzählt, die meinte, ja, da gibt so einen, der heißt Max Hopp, guck mal in 4-5 Jahren, wenn wir Sport 1 Stars gucken, um Weihnachten rum, da wird er auftauchen. Und dann tatsächlich war es, glaube ich, 4 Jahre später oder 5 Jahre später soweit. Und da stand er auch, und das war für mich keine Überraschung, weil er selbst routinierte, erfahrene, gute regionale Dartspieler, die auch überregional oder national den einen oder anderen Erfolg schon gelandet haben, da nach Strich und Faden auch wirklich vorgeführt haben in den Spielen. Und dann dachte ich so, mit welchem Selbstvertrauen, mit welcher Klasse er da auftritt, ist wirklich allererste Sahne. Und ja, wenig überraschend dann, wenn ich ihn in der Frühphase kennengelernt habe, oder zumindest ihn kennengelernt mag zu viel sein, aber gegen ihn gespielt habe und ihn erlebt habe, überrascht mich das nicht, dass er einfach noch immer die große deutsche Darts-Hoffnung ist, und das auch zu Recht.
Und wird er den Hoffnungen aktuell gerecht, oder leidet er vielleicht auch ein bisschen darunter, dass er als deutsche Darts Nummer 1 auch jetzt gerade nach seinem ersten großen Turniersieg letztes Jahr ja dann doch mehr und mehr Druck verspürt? Wie schätzt du das ein, so von außen betrachtet?
Ja, das ist klar. Also wenn du natürlich eine ganze Nation, ist vielleicht zu viel gesprochen, aber wenn du eine ganze Nation einer Sportart, quasi, wenn du die vertreten sollst, eine ganze Nation in einer Sportart, und weißt, dass alle Verantwortlichen da große Hoffnungen auf dich setzen, dann kann das natürlich was auslösen. Ich sag ja, in den großen Momenten, jetzt hat er natürlich einen großen Turniersieg gefeiert, aber in den großen Momenten, ja, klar geht's da vielleicht auch mal mit einem durch, und die Erwartungen sind im Riesen, auch er ist noch extrem jung, das haben wir auch nicht vergessen. Da ist noch einiges möglich, und vor allem, was er da für ein Average gespielt hat, darüber haben wir uns, glaube ich, auch mal unterhalten dann. Das ist ja Wahnsinn, also was in dem steckt, dass er eine absolute Weltklasseleistung bringen kann, davon bin ich überzeugt, und davon sind, glaube ich, auch alle überzeugt. Das mal so bei einer WM zeigen, wenn alle Scheinwerferlichter auf ihn gerichtet sind, und dann mal so eine Spitzenleistung abrufen und dann mal wirklich weit kommen und wirklich auch mal den einen oder anderen Favoriten ausschalten, das würde ich ihm wirklich wünschen. Und das steckt in ihm, aber klar hemmt das nur so ein bisschen, dass er Jahr für Jahr immer die große deutsche Darts-Hoffnung ist. Klar, man hat auch Martin Schindler und man hat auch Gabriel Clemens, die immer mal wieder für eine Überraschung gut sind, aber am Ende läuft es irgendwie immer auf Max Hopp hinaus, wenn man sich über deutsche Vorzeige-Dartspieler und unterhält, und wenn man überlegt, wer muss denn da mal kommen, dass da der nächste Schritt auch im deutschen Darts gemacht wird.
Ja, ich glaube auch, es ist wichtig zu erwähnen, dass, was du gerade auch gesagt hast, dass eben so viel in ihm steckt. Es geht jetzt eben darum, vielleicht statt einem 120er Average und einem 80er vielleicht 200er zu spielen. Also weißt du, was ich meine? Ich glaube, das ist so ein bisschen gerade so dieser nächste Schritt, den Max Hopp gehen will und sicherlich auch gehen wird. Und da würde ich ganz gerne nochmal kurz dran anschließen. Ich hatte eben erwähnt, für mich ist aktuell Clemens vielleicht derjenige, der so ein bisschen aus dem Windschatten heraus agieren konnte, jetzt in den anderthalb Jahren oder fast zwei Jahren, seitdem er bei der PDC am Start ist, und deshalb sich da jetzt vielleicht auch ein bisschen leichter tut, weil er eben sich im Windschatten von Hopp Bühnenerfahrung hat sammeln können, ohne den ganz großen Druck zu verspüren, und dementsprechend jetzt einfach in der Konstanz die besseren Darts spielt vielleicht.
Gut möglich, und mit Sicherheit ist das für ihn kein Nachteil gewesen. so ein bisschen aus dem Schatten heraus agieren zu können. Und ich habe mir dann auch mal die Players Championship Order of Merit angeguckt. Da ist Clemens irgendwie 19. Das ist ja auch schon eine Ansage, wenn er über so viele Turniere in der Reihe sich so weit in die Top 20 hat spielen können, während Hopp, glaube ich, 28. ist. Also auch da sieht man, Mensch, da sind dann wieder doch, da sind mehr als nur, da ist mehr als nur eine Hoffnung, da sind vielleicht zwei, drei Hoffnungen, die alle noch klar an sich arbeiten müssen und ein bisschen besser werden müssen und da lege ich ganz oben, um dann ganz oben angreifen zu können. Aber grundsätzlich würde ich auch sagen, dass mit Gabriel Clemens da jemand, wir haben quasi auf Augenhöhe mit Max Hopp agieren kann, wenn man sagt, wer ist denn die deutsche Darts-Hoffnung, auch mit Blick auf die WM.
Jetzt habe ich mir mal das Teilnehmerfeld angeschaut, beziehungsweise die Auslosung aus Sicht der Deutschen. Max Hopp eben gegen Jelle Klaassen und danach einen Sieg vorausgesetzt würde es gegen, ja, wahrscheinlich Glenn Durrant gehen. Glaubst du, hat er eine Chance gegen Glenn Durrant über Best of 11? Also wer zuerst 6 Legs gewinnt, das wäre ja sicherlich schon machbar, ne, auf die Distanz.
Machbar auf jeden Fall. Ist er der 80er Max Average Max Hopp oder der 120er Average Max Hopp? Darauf wird es natürlich ankommen. Dass irgendwie beides in ihm steckt, das ist natürlich die Krux. An einem guten Tag kann er ihn schlagen, an einem schlechten Tag kann es auch richtig bitter werden. Und Durrant weiß natürlich ganz genau, was er geschafft hat, dass er Michael Smith schlagen kann, dass er einem Peter Wright zumindest die Stirn bieten und da auch nicht untergehen oder untergegangen ist. Aber ich traue Max da schon zu, auch den zu schlagen. Und wenn er den dann schlägt und weiß ganz genau, wen er da geschlagen hat, dann kann sich natürlich auch das Ganze absolut positiv entwickeln.
Ja, das sehe ich auch so. Ich denke, wenn er einen Durrant schlägt in der zweiten Runde, dann kann da viel gehen. Aber wie eben schon erwähnt, es kann auch der 78er Average Max Hopp sein und dann reicht es auch nicht gegen Jelle Klaassen. Bei Gabriel Clemens, du hast es schon angesprochen, er ist an 19 gesetzt, spielt gegen Mark McGeaney und würde dann in der zweiten Runde gegen möglicherweise Daryl Gurney mal wieder spielen. Den hat er auf Best of 9, hat er ihn geschlagen jetzt beim Grand Slam. Diesmal wäre es Best of 11. Könnte eine ziemlich knackige Revanche werden, aber ich denke mal, da wird sich Clemens jetzt durch diesen Sieg im Rücken durchaus was ausrechnen können.
Auf jeden Fall. Also auch da sehe ich Clemens sogar einen Tick vorne, wenn er McGeaney schlägt, wovon ich jetzt tatsächlich einfach mal ausgehe, auch wenn man es tatsächlich nicht weiß, aber ich glaube, in seiner aktuellen Form wird er ihn schlagen und dann wird das auch ein Knack. Es sind tolle Duelle auf jeden Fall, die anstehen, gesetzt den Falle, dass Hopp und Clemens weiterkommen für die Deutschen und Clemens gegen Gurney, da kann alles passieren und ich meine, die Distanz ist ähnlich, sie ist nicht deutlich kürzer, nicht deutlich länger, also warum nicht ein zweites Mal, auch wenn Gurney dich angestachelt sein wird und sagt, gegen den Deutschen verliere ich hier nicht noch ein zweites Mal innerhalb von, weiß ich nicht, 14, 16, 18 Tagen.
Ja, und Martin Schindler hatte ich auch schon angesprochen, spielt gegen Michael Smith. Das wird sicherlich ungleich schwieriger. Grundsätzlich schätzt du Gervin Price, übrigens an Nummer 1 gesetzt bei diesem Turnier, schätzt du ihn auch als den Mann an, der Van Gerven auch jetzt in Minehead beim Players Championship Finals da am ehesten besiegen kann mit dem Sieg vom Grand Slam im Rücken? Oder hast du da auch so eine ähnliche Meinung wie ich? Ich sag nämlich, es ist immer schwierig, gerade nach so einem Sieg, sich da dann in diesen ersten Runden, wo die Distanzen kurz sind, wieder so richtig zu fokussieren. Also das ist so meine These. Ich glaube, das wäre wirklich der nächste Schritt, wenn das jetzt in einem zweiten Turnier in Folge auch vielleicht wieder zum Titel schafft oder zumindest irgendwie das Finale erreicht.
Ja, vielleicht, da muss ich ehrlich sagen, kenne ich den Baum nicht. Also wann könnte er denn auf MVG eigentlich treffen, auch erst im Finale dann?
Genau, tatsächlich. Van Gerven ist unten und Price ist oben, ja.
Ja, okay, also gesetzt den Fall ist, es wäre so, dass beide sich da durchspielen und dann im Finale gegeneinander spielen, was ja vielleicht gar nicht so unwahrscheinlich ist. Dann ist MVG aber richtig heiß. Also dann kann sich Price da aber auch wirklich auf was gefasst machen. Da fühlt er sich wahrscheinlich mental so, als würde er wieder auf dem Rugbyfeld stehen. das wird hart, aber sollte er dann wirklich wieder so eine klasse Leistung abliefern und wie du es angesprochen hast, den zweiten Titel holen, dann weiß ich nicht, wo das noch hinführt, weil dann da wird auf jeden Fall untermauern, das, was wir eben eingangs angesprochen haben, dass er wirklich die absolute Nummer zwei ist und da schon so ein bisschen zumindest Richtung Thron mal marschiert, so vorsichtig. Aber auch das, ja, wenn MVG da gewinnt oder Price aufgrund der ja vielleicht fehlenden Spannung oder nach dem Sieg dann, wie du es angesprochen hast, früh ausscheidet, dann kann natürlich auch das Ganze wieder, ja gut, jetzt hat in die Richtung gehen, ja gut, jetzt hat Price halt mal da beim Grand Slam gewonnen, aber du siehst ja, wo es dahin führt, wenn er in der zweiten Runde ausscheidet. Das ist alles offen, aber also ich bin eher der Meinung, dass er da wirklich die Chance hat, den zweiten Titel zu holen und dann bei der WM, aber mit ganz breiter Brust, die hat er ja sowieso auch anzutreten.
Ja, das ist nicht die Frage bei Gervin Price. Also über mangelndes Selbstvertrauen muss er sich keine Sorgen machen. Erst recht nicht nach seinem zweiten Grand Slam-Titel in Folge. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir werden das hier beobachten. Das war Checkout, der Darts-Podcast, Folge 39. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich bei allen, die zugehört haben. Und natürlich bei dir, Roman. Danke, dass du dabei warst.
Ja, vielen Dank an dich. Hat echt Spaß gemacht. Und ja, schauen wir mal, was da noch so kommt in den nächsten Wochen.
Genau, da kommt auf jeden Fall die WM auch noch am Horizont und die werde ich natürlich auch begleiten, da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dahin abonniert Checkout überall, wo es möglich ist, zum Beispiel auf Facebook, Twitter und so. Ja, und nächste Woche kommt dann auch die neue Folge raus, direkt nach den Players Championship Finals. Wahrscheinlich aber am Dienstag, damit wir da direkt über die WM-Auslosung sprechen können. Die dürfte noch am Montagabend stattfinden, wenn das alles so läuft wie in den letzten Jahren. Ich halte euch da auf dem Laufenden. In diesem Sinne macht's gut. Danke und ausgecheckt.